Also, wir fahren weiter mit unserer Predigtreihe zur Bergpredigt. Den Text heute habe ich mir nicht selber ausgewählt. Und das Gute an der Predigtreihe ist, dass eben auch solche Texte drankommen. Wir lesen Matthäus 7, 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Als ich den Vers 15 gelesen habe, hütet euch vor falschen Propheten, war mein erster Gedanke, wann meint euch Jesus da? Und betrifft mich das, bin ich in Gefahr, so schlechte Propheten auf den Leim zu gehen? Vielleicht denkt ihr auch so und geht davon aus, dass ihr da nicht so gefährdet seid. Wir sind doch nicht blöd und glauben nicht jedem, der uns irgendetwas weiss machen will. Ich glaube, das stimmt sicher normalerweise, aber wir müssen trotzdem wachsam sein. Manchmal sind falsche Aussagen oder falsche Propheten eben nicht so einfach als solche zu erkennen. Jesus hat sich schon etwas überlegt, als er seinen Jüngern die Warnung weitergegeben hat. Und es ist kein Zufall, dass uns das in den Evangelien aufbewahrt ist. Und darum wollen wir das ernst nehmen. Später in seinen Endzeitreden hat Jesus nochmal gesagt, dass in der letzten Zeit vermehrt noch werden falsche Propheten auftauchen. Und darum denke ich, dass die Aufforderung, uns vor ihnen zu hüten, heute noch genauso aktuell ist wie dann, wenn nicht noch dringender. Warnungen, die wir ja im Alltag auch immer wieder begegnen, Warnungen sind dafür da, uns auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die wir nicht sehen oder die wir vielleicht unterschätzen. Vor einer offensichtlichen Gefahr, die jeder sieht und richtig einordnet, da braucht man nicht zu warnen. Jeder von uns weiss, dass es gefährlich ist, bei Rot über die Kreuzung zu fahren oder dass man die Sicherung rausschrauben muss, bevor man ein Stromkabel anschließt. Aber vor weniger offensichtlichen Gefahren müssen wir uns warnen. Bei einem Spaziergang haben wir übrigens auch noch das da gesehen, diese Variante. Aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Vor Gefahren, die man nicht gut erkennt, müssen wir uns warnen. Und falsche Propheten sind offensichtlich eine solche Gefahr. Weil sie eben häufig unscheinbar daherkommen, weil sie sich tarnen, wie ein Wolf im Schafspelz. Warum hat Jesus diese Ausdrucksform gebraucht und redet von diesen Propheten, falschen Propheten, die im Schafskleid kommen? Dann hatten Propheten häufig Schaffellmäntel. Und wenn dann ein falscher Prophet eben auch in einem Schafsfellmantel kommt, dann haltet man ihn schnell für einen richtigen Propheten. Das heisst, falsche Propheten geben sich eben als richtige Propheten aus. Man kann sie nicht ohne weiteres von richtigen Propheten unterscheiden. Und Jesus hat ja uns, seiner Nachfolger, mit Schaf verglichen. Er ist der gute Hirt und wir sind seine Schaf. Und wenn jetzt so ein falscher Prophet als Schaf daherkommt, dann halten wir ihn für einen von uns. Wir vertrauen ihm, wenn wir nicht merken, dass es in Wahrheit ein Wolf ist. Und das kann für ein Schaf ganz schlimme Folgen haben. Wen aber meint jetzt Jesus da, wenn er vor falschen Propheten warnt? Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft von Gott überkommt und die weitergibt. Und ein falscher Prophet ist demzufolge jemand, der vorgibt, etwas von Gott überzukommen und das weitergibt, aber es stimmt gar nicht. Jemand, der etwas von Gott oder über Gott sagt, was gar nicht stimmt. Falsche Propheten können auch Leute sein, die in Kirchen oder in Gemeinden oder in christlichen Werken Einfluss nehmen, aber nicht im Sinn von Jesus. Was machen denn die falschen Propheten und was bewirken sie? Zudem sagt Jesus hier nichts. Darum schauen wir nachher, was die Bibel uns an anderer Stelle dazu sagt, was die falschen Propheten machen und was sie bewirken. Drei Texte aus drei verschiedenen Briefen. Der Paulus sagt Römer: Ich bitte euch aber, Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Sie rufen nur Spaltungen hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr. Geht ihnen aus dem Weg. Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Wohlergehen. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten führen sie arglose Menschen in die Irre. Oder der Petrus: Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Die schleusen dann schädliche Sonderlehren heimlich ein. Damit verleugnen sie den Herrn, der sie doch freigekauft hat, und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Und schließlich noch der Paulus an Korinther: Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen. So wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden, oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangt habt, oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Drei Warnungen aus drei verschiedenen Briefen, und das sind noch nicht einmal alle. Es gibt noch mehr ähnliche Stellen. Also schon nur an dem merken wir, das ist ein wichtiges Thema im Neuen Testament. Wir sehen hier ein paar Merkmale, Wirkungen, Vorgehensweisen von falschen Propheten. Sie können gut, schön und überzeugend reden. Und das macht sie eben gefährlich für uns alle. Es tönt so schön, es tönt gut. Das ist tückisch. Ein weiteres Merkmal: Sie täuschen. Sie verkündigen nicht etwas komplett anderes, sondern es tönt christlich, aber es ist abgeändert und verfälscht. Sie predigen nicht Allah oder Mohammed, sondern sie reden von Gott oder von Jesus, aber von einem anderen Jesus und einem anderen Geist und verkünden ein abgeändertes Evangelium. Es sind Sonderlehren. Und damit verlügnen sie den Herr. Und das Resultat: Sie gefährden den Glauben, führen in die Irre, verursachen Spaltungen. Wenn wir ein bisschen konkreter werden und ein paar Beispiele anschauen. Das erste Beispiel nennt ja schon der Petrus da selber. Es hat schon im Alten Testament so falsche Propheten gegeben, die zum Beispiel am Jeremia widersprochen haben und den Israeliten gesagt haben, ja, der ist viel zu pessimistisch, das Gericht kommt nicht, es ist alles gut, es wird kein Gericht kommen. Die hat es schon im Alten Testament gegeben. Und zu Zeiten von Jesus hat er vielleicht an die Schriftgelehrten gedacht, wo der Sinn von der damaligen Bibel, das Alte Testament, verfälscht haben, Äußerlichkeit ins Zentrum gestellt haben, über den Glauben und die Beziehung von Gott gesetzt haben. Und heute sind wir mit falschen Propheten in den verschiedensten Grössen und Schattierungen konfrontiert. Neben altbekannten und grossen Organisationen, wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas, Mormonen, Scientologen, gibt es auch neuere oder kleinere, weniger bekannte. Ich habe zum Beispiel gehört, hier in Zürich, von einer südkoreanischen Gruppe, die sich an der Studentenbibelgruppe einmischen, einzelne Leute gezielt ansprechen und probieren, in ihre Gruppe hineinzuziehen. Und am Anfang merkt man nicht, dass sie irgendwelche Sonderlehren vertreten. Und so gibt es noch viele andere so Beispiele, wo man nicht gerade auf Anhieb merkt, dass eben die Lehre dahinter krank ist. Für mich gehören aber zum Beispiel auch Autoren oder Universitätsprofessoren zu falschen Propheten, die bibelkritische Theologie lehren und beispielsweise Wunderberichte aus den Evangelien in Frage stellen oder die abstreiten, dass der Mose die Mosebücher geschrieben hat oder der Jesaja das Jesaja-Buch. Aber auch Prediger und Pfarrer, die keine lebende Beziehung mehr zu Jesus haben und darum in ihren Predigten auch keine lebende Beziehung zu Jesus vermitteln, gehören dazu. Es gibt Gott sei Dank auch in der Landeskirche noch viele andere Pfarrer, die Jesus kennen und lieben und ihn verkündigen. Aber vielen ist das zu fromm. Und ich glaube, Verkündiger, egal ob in Landes- oder Freikirchen, die vorgeben, Christentum weiterzugeben, aber die Notwendigkeit vom Opfertod von Jesus am Kreuz verleugnen und stattdessen Allversöhnung vertreten, die würde Jesus heute auch als falsche Propheten bezeichnen. Aber wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir wollen demütig bleiben und darauf achten, dass wir in unserer Verkündigung, sei es in unserem Gottesdienst, aber auch bei den Jugendlichen, bei den Kindern oder in den Hauskreisen, dass wir auf der Grundlage der Bibel und nach bei Jesus bleiben. Und wir wollen die Warnung von Jesus ernst nehmen und darauf achten, dass wir Verkündiger von einem verfälschten oder verkürzten Evangelium nicht glauben. Wo der Paulus auf einer von seinen Reisen sich am Schluss noch mit den Leitern der Gemeinde Ephesus getroffen hat, hat er auch die vor falschen Propheten gewarnt. Und nachher hat er noch einen Satz hinzugefügt. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Das ist tragisch, sogar aus der eigenen Reihe. Und ich denke, wenn wir zurückschauen, auch das haben wir in unserer Gemeinde schon erlebt. Mir sind zwei Beispiele in den Sinn gekommen, die Menschen betreffen, die inzwischen gestorben sind oder nicht mehr da sind. Vor einiger Zeit, aber mehr als einmal, haben wir Leute gehabt, die behauptet haben, wir müssen auch als Christen das jüdische Gesetz einhalten und andere probiert haben, für das zu auffordern. Das ist übrigens etwas gar nichts Neues. Das hat es schon am Anfang bei der ersten Gemeinde gegeben, das lesen wir auch. Und der Paulus hat sich vehement gegen das gewehrt. Der gleiche Gemeindeleiter, wo der Paulus das da gesagt hat, hat er übrigens kurz vorher gesagt, gebt Acht auf euch selber und auf die ganze Herde. Gebt Acht auf euch selber. hat er den Leiter gesagt. Also sie müssen auch auf sich selber aufpassen, selbst erfahrene Gemeindeleiter. Ich denke, wir stehen in eurer Gefahr, zum Beispiel in Richtung Gesetzlichkeit oder in Richtung Liberalismus abzudriften. Je nach Typ und Veranlagung, die einen vielleicht mehr in die und die anderen mehr in die andere Richtung. Und so können wir selber zu falschen Propheten werden, wenn wir uns nicht korrigieren lassen. Korrigieren von Gottes Geist, aber auch voneinander. Das Schwierige daran finde ich, dass Grenzen eben manchmal fließend ist. Das macht es manchmal kompliziert. Wenn mir jemand sagt, Dreieinigkeit sei nicht biblisch, dann ist der Fall klar. So etwas erkennen wir schnell, dass es falsch ist. Es gibt aber auch Fragen, wo man als aufrichtiger Christ unterschiedlich kann verstehen und auslegen. Nicht jeder, der eine andere Meinung hat als ich, ist wegen dem gerade ein falscher Prophet. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere eigene Meinung zum Maßstab machen. Aber dort, in diesen Themen, wo sich die Bibel festlegt, haben wir nicht die Freiheit, das plötzlich abzuändern, nur weil es scheinbar nicht mehr in unsere Zeit hineinpasst. Der Augustinus von Hippo hat dazu gesagt, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Und das Zitat habe ich gesehen in der Predigt von Leo Bicker, dem Prediger vom ICF. Er hat vor kurzem predigt zum Thema «Hat Jesus ein Problem mit LGBTQ?» und so weiter. Für meinen Geschmack hat er in seiner Predigt ein bisschen zu viele Themen angesprochen und ist durch das ein bisschen oberflächlich geblieben. Aber was ich ihm hoch anrechne, er hat den Mut gehabt, darüber zu reden und er ist der Bibel treu geblieben. Und hat sich getraut, biblische Wahrheiten auszusprechen, die heute nicht mehr populär sind. Und natürlich hat ihm das Kritik eingebracht und das hat er sicher auch im Voraus schon gewusst, dass das passieren wird. Zwei Sachen, die er in seiner Predigt gesagt hat, sind mir geblieben. Zu unserem Umgang mit Leuten von solchen Communities, wo wir den Lebensstil aufgrund der Bibel nicht nachvollziehen können, wie wir mit solchen Leuten umgehen. Ich liebe dich als Mensch, aber nicht deinen Lifestyle. Das finde ich so wichtig und so einen guten Grundsatz. Weil Jesus hat alle Menschen geliebt und angenommen, aber er hat nicht ihren Lifestyle gut geheissen. Und das Zweite, eben, das passt wieder zu dem Zitat von vorher, die Bibel soll uns verändern und nicht wir sollen die Bibel verändern. Er hat dann zum Vergleich so ein Velo gebracht, so ein Dreirad-Velo, also ein grosses. Um es einfacher zu machen, können wir uns einfach ein normales Velo vorstellen. Das fährt auf zwei Rädchen und die Rädchen stehen für das, wo wir uns darauf abstützen. In unserem Leben, in unseren Entscheidungen. Das eine Rad ist die Bibel und das andere Rad sind unsere Gefühle oder unsere Vorlieben. Oder wenn wir jetzt noch das Dreirad nehmen würden, wäre das dritte Rad noch Traditionen oder Prägungen. Und entscheidend dabei ist, welches das Vorderrad ist. Die Bibel soll das Vorderrad sein und bleiben und entscheiden, in welche Richtung wir unterwegs sind. Wenn wir jetzt diese Aussagen in der Bibel in Frage stellen oder auslösen, die uns nicht so in den Kram passen, dann vertauschen wir die Rädchen und machen das Hinterrad zum Vorderrad. Und dann ist es vorprogrammiert, dass wir früher oder später auf Abweg landen und selber zu falschen Propheten werden. Jesus warnt uns vor falschen Propheten, die im Schafspelz daherkommen und darum nicht auf Anhieb als falsche Propheten zu erkennen sind. Die erste Möglichkeit, wenn wir solche Propheten erkennen können, ist sicher am Inhalt, an dem, was sie sagen. Von dem sagt Jesus jetzt da allerdings nichts. Aber an anderer Stelle, wo er uns vor ihnen warnt, fordert er uns auf, wachsam zu sein. Und das heisst sicher zuerst den Inhalt anschauen. Und zum Beispiel der Thessalonicher hat er geschrieben, sie sollen alles prüfen und das Gute behalten. Notabene unmittelbar, nachdem er sie aufgefordert hat, prophetische Rede nicht zu verachten. Manchmal werden teure Bilder oder beliebte Banknoten gefälscht. Wie kann man so eine Fälschung vom Original unterscheiden? Indem man das Original gut kennt. Ich glaube, das ist bei falschen Propheten genau gleich. Und das ist ein weiterer, lang nicht der einzige, aber ein weiterer guter Grund für uns, die Bibel gut zu kennen. Weil dann werden wir Fälschungen viel besser als solche erkennen. Und dort, wo es eben beim Inhalt nicht gerade so schnell klar ist, dort sagt Jesus, wir sollen auf die Früchte schauen. Auf die Früchte schauen, das ist so ein bisschen wie bei einem Stück Holz. Wir hatten mal einen Kirschbaumtisch. Ich hätte jetzt an diesem Holz hätte ich jetzt nicht gesehen, dass das ein Kirschbaum ist. Oder ein Baum, so ein Obstbaum, den man im Frühling sieht, wenn er noch keine Früchte hat, da sieht der Bauer, weiss, was es ist, oder? Aber ich sehe das nicht, dass es jetzt ein Apfel oder ein Kirschbaum ist. Aber spätestens bei den Früchten wird es offensichtlich, was für ein Baum das ist. Aber die Früchte, eben, die sind ja nicht immer sichtbar. Ich muss länger heranschauen, bis ich die Früchte sehe. Und ich muss auch die verschiedenen Früchte voneinander unterscheiden. Was ist jetzt mit diesen Früchten gemeint, wo Jesus sagt, wo uns hilft, die guten, die richtigen von den falschen Propheten zu unterscheiden? Was sind das für Früchte? Ich denke, aufgrund der nachfolgenden Verse, wo wir den nächsten Sonntag im Abendgottesdienst werden anschauen, ist gemeint der Gehorsam Jesus gegenüber. Das sind Früchte. Was konkret mit Früchten gemeint ist, sagt Paulus im Galaterbrief sehr konkret. Dort zählt er die guten und die schlechten Früchte auf. Als schlechte Früchte zählt er auf sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Das ist ziemlich konkret. Und als Gegensatz dazu, die Frucht vom Geist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Auf die Frucht schauen heisst für mich, schauen, wie jemand lebt. Schauen, wie jemand im Alltag ist. Wie hat er es zum Beispiel im Umgang mit der Wahrheit? Oder wie geht er mit seinen Mitmenschen um? Mit seiner Familie? Seinen Arbeitskollegen? Ein Freund von uns, der hat ein Trauma, kann man wirklich fast ein bisschen so sagen, noch aus seiner Jugend, weil sein Vater hat predigt in einer Kirche und was er daheim gelebt hat, war das pure Gegenteil gewesen. Das hat ihm sehr Mühe gemacht in seinem Leben. Weil in so einem Fall sprechen die eben die Früchte lauter als das Wort. Oder ein paar von uns kennen einen Prediger in einer Kirche, wo mit seiner Freundin im Konkubinat zusammenlebt. Soweit ich weiss, verbreitet er keine falschen Lehren. Ich würde ihn nicht als falschen Prophet bezeichnen. Aber diese Frucht in seinem Leben ist faul und macht darum für mich auch seine Verkündigung unglaubwürdig. Der Text heute aus der Bergpredigt fordert uns nicht auf, dass wir mit der Lupe sollen bei unseren Mitchristen nach faulen Früchten suchen. Aber wir sollen nicht naiv sein. Wir sollen wachsam sein bei dem, was wir konsumieren und von was wir uns beeinflussen lassen. Ich möchte euch einfach zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage: Wie leichtfertig lasse ich mir im Internet irgendwelche Predigten und Vorträge an? Predigt hören im Internet ist nichts Schlechtes, gar nicht, das mache ich auch. Aber wenn wir den Prediger nicht kennen oder seine Kirche, dann ist es wichtig, dass wir vorher genauer hinschauen, wer das ist, wie er lebt, bevor wir ihm einfach vertrauen. Dass wir auf die Früchte schauen. Und die zweite Frage: Wie kann ich verhindern, selber ein falscher Prophet zu werden? Wie schnell behaupten ich Sachen absolut, wo man durchaus auch anders sehen könnte? Bin ich bereit, mich von anderen zu hinterfragen? Das sind einfach ein paar Fragen, um uns selber zu überlegen, betreffend den falschen Propheten. Abschließend noch einmal ein Gedanke zu den Früchten. Dass Jesus hier die Bedeutung der Früchte so betont, heisst für mich auch, dass ich nicht nur die Frucht der Propheten prüfe, sondern auch meine eigenen. Wenn wir das so hören oder lesen, dann könnte uns das unter Druck setzen. Ich muss gut produzieren, damit gute Früchte sichtbar werden. Aber jeder Biologe, jeder Bauer und jeder Hobbygärtner weiss, Früchte wachsen. Die können wir nicht produzieren. Und so wachsen auch in deinem und in meinem Leben Früchte automatisch. Früchte wachsen. Die Frage ist, was für Früchte? Jesus zeigt da, es kommt auf einen Baum drauf ab und es gibt verschiedene Bäume. Ein fauler Baum kann sich noch so Mühe geben, er kann keine guten Früchte rausbringen. Das heisst, statt mir Mühe geben, gute Früchte rauszubringen, will ich viel mehr lieber mehr öffnen, Jesus öffnen und mehr von ihm erneuern lassen. Damit ich ein guter Baum bin und bleibe, der automatisch gute Früchte rausbringt. Diese Früchte entstehen nachher nicht als Folge von meiner Anstrengung, sondern als Folge von dem, wer und was ich bin in Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht den Mut verliert, wenn vielleicht die Früchte, die ihr in eurem Leben seht, noch klein sind. Weil Früchte brauchen Zeit zum Wachsen. Und im Johannesevangelium hat Jesus ja selber das schöne Bild gebracht vom Weinstock und der Reben. In der engen Verbindung mit ihm wachsen die Früchte. Und diese gleiche enge Verbindung vom Weinstock und der Reben, die Früchte wachsen, das ist das Gleiche, bewahrt uns auch am besten davor, dass wir falsche Propheten auf den Leim gehen. Oder auch der, im gleichen Johannes-Evangelium, ein paar Kapitel vorher, wo uns der Christian Allensbach am Freitag erinnert hat, wo Jesus sagt: Meine Schafe hören meiner Stimme. Sie kennen meine Stimme und hören auf meine Stimme. Und das ist, denke ich, der beste Schutz vor falschen Propheten. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, danke für den Text, der vielleicht jetzt nicht unbedingt unser Lieblingstext ist. Aber du hast Gründe gehabt, warum du deiner Jünger dann und da auch uns gewarnt hast. Weil du möchtest, dass wir nicht irgendetwas mit jemandem auf den Leim gehen und uns irgendwo verrennen mit irgendwelchen komischen Ansichten oder Meinungen. Und danke, dass du uns die Warnung gegeben hast und wir wollen sie ernst nehmen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns hellhörig machst und Weisheit gibst, dass wir Falsches vom Echten unterscheiden können. Danke, dass bei dir die Wahrheit ist und danke, dass wir das Evangelium haben, dass wir die ganze Bibel haben und dass wir hier dürfen einen guten Maßstab haben, wo wir alles daran prüfen können. Gib uns Weisheit und Durchblick, dass wir falsche Propheten, falsche Aussagen, falsche Botschaften, die wir damit konfrontiert werden, dass wir die wirklich als solche erkennen können und uns nicht täuschen lassen. Und danke, dass wir nicht Angst haben davor. Danke, dass wir nach bei dir bleiben können, dass wir die Nähe zu dir immer wieder suchen können, dass wir lernen, deine Stimme zu hören und zu verstehen und dass uns das am besten davor bewahrt, irgendetwas auf den Leim zu gehen. Danke auch, dass du uns hilfst, dass wir in unserem eigenen Leben dürfen gute Früchte wachsen lassen. Nicht, weil wir die müssen erzeugen und erzwingen, erkrampfen, sondern wenn wir nach bei dir bleiben und uns in dein Bild verändern lassen, dass dann in unserem Leben darf gute Frucht wachsen zu deiner Ehre. Amen.